Ja, alle offenen Fragen. Ich kann auch zu den einzelnen Punkten durchaus noch mehr sagen. Ich habe das mich bemüht, das quasi auf die Kernaussagen zurückzuführen, aber man kann zu dieser ganzen, Fusionsstreit sicherlich auch noch mehr Ausführungen machen, als ich das jetzt in den letzten und letzten 20 Minuten gemacht habe.
Jetzt einen Punkt hätte ich gerne noch mal ausgerufen, und zwar, du hast ja auf der einen Seite gesagt, es gibt von den Staaten her das Interesse an großen, dass ihre nationalen Energieversorger groß, unabhängig und zum Überhaupt der Welt in allen Sphären der Energieversorgung einkaufen und so weiter. Wie ist es jetzt auf der anderen Seite? Da müssen ja auch welche zu kaufen sein. Also so Länder wie Litauen, Polen und so weiter, deren Zeug übernommen wird.
Ja.
Da wird sich der Staat ja auch zu stellen. Wie geht da das Verhältnis? Also, es muss ja so gehen, dass die sich damit so ausrechnen, dass ihre Staaten, ihre nationalen Energieversorger diese Sorge unabhängig dagegen kriegen können.
Ja, bei diesen Staaten wie Litauen und so weiter ist ja die Ausgangslage für die schon etablierten Energiekonzerne natürlich insofern besonders günstig, als diese Staaten bei sich ja erstmal Kapitale in irgendeiner Größenordnung sowieso gleich überhaupt gar nicht haben, sondern im Ausgangspunkt ja für die nennen das auch Privatisierung, also für die Überführung ihrer bisherigen realsozialistischen Energieversorgung in private Märkte von vornherein darauf angewiesen sind und sich selber als angewiesen definiert haben, dass Kapitale von auswärts kommen und sich freundlicherweise bereit erklären, ihr Geld in die maroden Systeme reinzustecken und die aufzumöbeln. Und insofern fiel in diesen Ländern das Interesse an grenzüberschreitender Fusion in Europa praktisch zusammen mit dem Antrag und dem auch übernommenen Antrag an diese Staaten, privatisiert mal übrigens ganz schnell alle eure Versorgungseinrichtungen. Die haben eigentlich den Zwischenschritt, den ich letztes Mal erläutert habe, man macht erstmal eine kapitalistisch-marktwirtschaftliche staatliche Energieversorgung, und die privatisiert man dann. Die haben die ja gar nicht erst gemacht. Sondern sie haben ihre staatssozialistischen Energieversorger haben sie formal in private Gesellschaften überführt, aber dann haben sie gleich auswärtiges Kapital eingeladen und haben gesagt, macht mal. Das ist das eine. Und das zweite, was man an der Stelle auch noch erwähnen kann, ist ja, dass gerade bei diesen osteuropäischen Staaten ja noch der Wahn, muss man das schon fast nennen, dazu kommt, dass sie sich unbedingt aus der Abhängigkeit von Russland befreien müssen und deswegen in der Abhängigkeit von europäischen Energiekonzernen viel besser fahren. Und dieser Standpunkt, alles ist recht, was uns aus der Abhängigkeit von Russland befreit, also kündigen wir auch die alten eingerichteten Energiebeziehungen, die es ja zwischen diesen Staaten und Russland gab, verhindern das Gas oder kämpfen dagegen, dass Gazprom weiterhin die Energieversorgung in diesen Ländern betreibt. Das war ja quasi die andere Seite davon. Also das Einladen europäischer Energiekonzerne war nicht nur ein Stück nationaler Versorgungspolitik, sondern war auch gleichzeitig ein Stück weg von den alten Geschäfts- und Versorgungsbeziehungen, die man zu den Russen hatte und hin zu Europa. Das fiel da für die Energieunternehmen günstig zusammen. Die osteuropäischen Staaten sind ja auch diejenigen, die am heftigsten Einwände dagegen haben, dass Gazprom sich in stärkerem Maße als bisher in den Energieverkauf und in die Energieversorgung von Europa tatsächlich auch als Unternehmen einklimmt. Und da muss man sagen, das hat eigentlich, wenn man es streng betrachtet, sehr wenig politökonomische Gründe und hauptsächlich Gründe, die sagen, die nicht sonst jeder.
Ich wollte noch zu diesem Nabucco-Projekt eine Ergänzung machen. muss mal sagen, ob das hinhaut. Diese merkwürdige Umkehrung, die du erklärt hast, dass dieses Leitungssystem, das einen Bogen um Russland macht, sich gar nicht dem Bedürfnis nach zusätzlicher Energie verdankt, sondern der Relativierung der Abhängigkeit von Russland, enthält ja noch einen weiteren, an einen dritten Gesichtspunkt, dass man nämlich über die geostrategische Monopolisierung von Durchleitung zugleich auch den Zugriff hat in der Frage, wer kriegt eigentlich welches Öl,
stimmt,
wer kriegt eigentlich welches Gas.
Ja.
Also gar nicht nur die Frage, will meine Sache durch Diversifizierung eines Leitungssystems und deren Monopolisierung sichern, sondern ich bin jetzt umgekehrt darüber in der Lage zu sagen, diejenigen, die eine Politik machen, eine internationale Politik machen, die uns nicht gefällt, die kann man in dieser Weise auch damit von der Ölzufuhr und von der Gaszufuhr ausschließen.
Ja, das ist stimmt. Den Gesichtspunkt habe ich ganz vergessen. Das ist aber völlig richtig. Also dass alle diese Projekte, also dieses Deutschland-Russland-Projekt weniger, aber eigentlich sonst alle diese Projekte immer den Gesichtspunkt mit drin haben, wie gewinnt man damit Einfluss auf die Energiepolitik Dritter?
Das ist ja nochmal der eigentlich imperialistische Gehalt von strategischer Energie.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, wenn eine Pipeline gebaut wird, aus dem kaspischen Raum zur EU gehen. Wer sollte denn da von der Energiezufuhr ausgeschlossen werden?
Ein Punkt betrifft zum Beispiel Russland. Also nicht nur von der Zufuhr, sondern auch vom Geschäft.
Aber das ist ja der Grundgedanke von Diversifizierung. Wenn ich dann also entscheiden kann, von wem ich das Öl nehme, dann bin ich in einer wunderbaren Situation. Dann kann ich
es geht um die Frage, mit wem macht, also jetzt in diesem Fall zum Beispiel Aserbaidschan eigentlich Geschäfte. Lies das mal vor. Für die Länder des Kaspischen, wir sind immer so fürchterlich uneigennützig. Für die Länder des Kaspischen Raums wie Iran, Aserbaidschan oder Kasachstan ist die Nabucco-Pipeline ein attraktiver Verbindungsstrang zum europäischen Energiemarkt. Vor allem diese frühere Sowjetrepublik Aserbaidschan wird zunehmend zu einem profitablen Mitspieler im Great Game um die Öl- und Gasreserven im Kaspischen Meer. Die gestiegene Nachfrage in Europa nach Gas ist für das Land eine große Chance, die Abhängigkeit von Russland weiter zu verringern. Also das ist nicht einfach bloß so gedacht, wir diversifizieren unsere Energiequellen, indem wir von Aserbaidschan was kaufen, sondern wir, so ist es hier formuliert, ermöglichen Aserbaidschan damit, sich von Russland zu emanzipieren. Da ist das Ermöglichen natürlich geheuchelt. Wir wollen damit sicherstellen, dass Afghanistan sich gleichzeitig von Russland, seine Geschäftsverbindung zu Russland löst. Also die eigene Versorgung sozusagen als Hebel für die Unterbindung von Geschäftsbeziehungen dieses Landes zu einem Dritten. Das ist ja der Gedanke, den der hier in dieser netten Form von, damit können Sie ja auch mal Ihr Zeug an jemand anders verkaufen, ventiliert.
Hinzu kommt noch, dass der Zugriff auf die Souveränität sogenannter Durchleitungsländer, die gibt es ja auch noch neben dem Verbraucher und den Lieferländern, beispielsweise erlauben soll, Einfluss zu nehmen, inwieweit beispielsweise Indien und China erlaubt wird, sich in diesen Staaten an solche Netze anzuschließen. Da gibt es ganz erhebliche Einwände und die werden auf diese Art und Weise vertraglich mit den jeweiligen Durchleitungs- und Lieferländern schön erpresserisch organisiert.
Also der genannte Gesichtspunkt erscheint ja auch unmittelbar den Beschwerden, beispielsweise Polen hat es da ja vorgetan, über den Ausschluss aus dem Deutschland-Russland-Projekt, die nämlich gesagt haben, an der Pipeline gesagt haben, eben, dass an Polen vorbeiläuft. Also genau diese Verlängerung gemacht haben, gar nicht, sie hätten nicht genug Gas, sondern Gas, was bringt diese, sie haben keinen Einfluss auf die Gasströme, die durch diese Pipeline sind, also davon ausgeschlossen. Über die Nordinsel, also geplant in den deutschen Fällen.
War jetzt ein anderes Argument. Davor wurde ja gesagt, die Durchleitungsländer haben Einnahmen aus der Durchleitung und sind somit erpressbar für die Abnehmer. Gerade dadurch, dass da also was durchgeleitet wird, sind sie erpressbar. Und das hat die andere Seite, wenn die Pipeline über Polen gelaufen wäre, dann hätte Russland Polen nicht mehr ausschließen können von der Zufuhr, ohne auch Europa auszuschließen. Man hätte also in so einem Fall sofort Kraft mit Europa gekriegt.
Ich glaube, das war aber gar nicht, ging aber gar nicht um den Ausschluss von irgendjemandem, sondern das Argument, der Standpunkt von Polen hieß, auf diese Weise sind wir ausgemischt in der Frage der Definition der Konditionen des energiepolitischen Verhältnisses zwischen Deutschland, zwischen Europa und Russland. Es geht erstmal gar nicht darum, dass irgendjemand da irgendwas unterbrechen will, sondern es geht darum, dass es geht immer um die Frage, inwieweit können imperialistische Staaten, sogenannte Lieferländer, Durchleitungsländer, inwieweit können sie aus ihrer jeweiligen Stellung in diesem politökonomischen Verhältnis für sich erstens ein Geschäft und zweitens politisches Kapital schlagen. Und diese Frage wird ununterbrochen von allen Beteiligten so und so ventiliert. Inwieweit erwächst Polen dadurch, dass die Leitung durch Polen geht? Sie verdienen da nicht nur dran, die kriegen halt Transitgebühren oder was auch immer, sondern sie haben damit auch, sie erwirken damit auch ein Mitspracherecht in der Frage der Definition der Konditionen der Geschäftsbeziehung mit Russland. Und die haben sie, das ist zumindest das Argument, das sie da geltend gemacht haben. Und übrigens muss man auch sagen, dass bei dem Bau der Pipeline genau dieses Argument umgekehrt der Grund für die Verlegung der Trasse durch die Ostsee gewesen ist. Dass gesagt wurde, auf diese Weise wird jeglicher Einfluss, welchen Gehalt er dann jeweils auch immer annehmen mag, ökonomisch, politisch oder wie auch immer, wird jeglicher Einfluss Dritter auf die Energielieferbeziehungen zwischen Deutschland und Russland ausgeschaltet. Man kann sich keiner mehr hinstellen und sagen, er hat da auch ein Wörtchen mitzureden über die Trassenführung, über die Mengenlieferung, über die Konditionen der Lieferung, über die Preise, über die Vertragsdauern und so weiter. Das ist eben diese etwas eigentümliche Sachverhalt, dass sämtliche Geschäftsbeziehungen hier immer sofort Hoheitsfragen sind. Und dabei ist nicht gesagt, dass es den geschäftlichen Gesichtspunkt nicht mehr gibt. Den gibt es dauernd und immer zu und ständig. Nur der wird subsumiert und eingeordnet in die Frage, und was heißt das jetzt für das Recht der beteiligten Staaten, mit wem welche Geschäfte zu machen und über welche Geschäfte mitzuentscheiden? Und gerade diese ganze, also es gibt ja noch, in dieser ganzen Gasgeschichte gibt es an dem Punkt übrigens, das sieht man an dieser Fabrik, die sie da mit den Norwegern zusammen da oben in Hammerfest bauen. Gerade in dieser Frage gibt es zum Beispiel ein Programm sämtlicher Energiekonzerne, die möglichst viel ihres bisherigen Energieverkaufs von den Leitungen überhaupt weg zu verlagern und in der Form von Flüssiggas zu verkaufen. Und das ausdrückliche Argument dafür ist, dass man mit dem Einsatz dieser Technologie das ist auch kein Geschäftsargument, das ist ein Hoheitsargument, sich unabhängig macht von festen Lieferbeziehungen, die einfach aufgrund der Technologie quasi definiert sind. Wie kommen wir von einer hoheitlichen Abhängigkeit weg, die sich aus dem blöden Umstand ergibt, dass das Ding durch ein Rohr fließen muss? Dann merkst du, es geht nie um das Rohr, sondern immer um die Frage, wo läuft das, wer hat darüber was zu sagen, wer darf deswegen sich in die Konditionen des Geschäfts einmischen, wer hat das, die Möglichkeit, dann kommt dann auch noch dein Argument, das dann zweifelsfrei auch mal zu unterbrechen oder wie auch immer. Kann man das nicht überhaupt ganz dadurch aus der Welt schaffen, indem man eine neue Technologie einführt und dann stehen die Lieferländer mit ihren Rohren doof da? So denken die. Und die Härte an dem ganzen Zeug, das merkt man auch, wenn man diese Artikel liest, die Härte an dem ganzen Zeug und auch in der Art und Weise, wie darüber berichtet wird, ist, dass diese Übersetzung sämtlicher Geschäftsbeziehungen in Hoheits- und Gewaltfragen dem normalen Zeitungsschreiber dermaßen selbstverständlich ist, dass die Frage gar nicht mehr aufwerfen, ja, warum baut denn da jemand eine Leitung? Das sagt ihr, das ist doch klar, aber damit die Russen dann nicht mehr zum Zug kommen. Ja, und wieso sollen sie denn da nicht zum Zug kommen? Was habt ihr denn gegen diese Selbstverständlichkeit, dass Energiefragen nie und nimmer bloß eine Geldfrage sind, nie und nimmer bloß eine Frage dessen, wer kauft was von wem und was muss man halt in Gottes Namen bezahlen? Und wer reißt sich das Geschäft unter Nagel, wie in allen anderen Abteilungen des Weltmarkts auch, sondern immer sofort die Frage, wer hat in diesem, wessen Souveränität verfügt da über was und wie viel Macht hat die und welche Machtmittel hat die im Zweifelsfall andere auf das eigene Interesse zu verpflichten.
Zwei Punkte so, werden für mich deutlich. Einmal die Schaffung von Parallelstrukturen, nämlich verschiedene Versorgungsleitungen über verschiedene Interessen, um halt möglichst die Unabhängigkeit zu erreichen. Könnte man auch eigentlich jetzt sehen, das ist die Schaffung von mehr Abhängigkeit in verschiedenen Interessen. Aber diese Abhängigkeit steht scheinbar in einer Relation zwischen dem Auflösungsverhältnis, was in diesen Staaten in der quasi Osteuropa. Das heißt, es ist ein politischer Moment, wo diese Staaten immer noch sich in Auflösung des Ersetzungsprozesses befinden und eigentlich dann auch was ihre Bedürfnisse nach Souveränität, wie du auch kurz das erwähnt hast, dann neue so Richtung suchen. Sie werden sich von einem Punkt in die andere Richtung. Das ist der eine Punkt. Ein Ausgangspunkt auch diese Strategie ist auch, dass darauf hingewiesen wird, dass die Nahostregion immer als Energieversorgungsquelle unsicher war.
Sehr höflich ausgedrückt. Meines Wissens findet da gerade ein Krieg statt.
Da kommt aber der Punkt, dass diese Unruhe dort auch mit einem anderen starken Gewissen zu tun hat, nämlich mit der Amerikaner auch diese quasi Energiequelle sich darauf nicht erstellen soll. Das heißt, die Europäer schaffen eigentlich in ein Netzwerk, was auch ein anderes Hoheitsgebiet oder in ein Bereich ist, wo die Amerikaner erstmal nicht unmittelbar darauf zurückgreifen. Man hat auch zum Beispiel in Aserbaidschan oder Kasachstan gesehen, wo die Leitungen eigentlich ganz noch die Ölleitungen, die zeigen, wie wir die Waren geleitet werden müssen, über die Türkei geleitet wurden. Das heißt, da ist nicht mal einmal Schaffen neue Abhängigkeiten im europäischen Raum, sondern auch da werden auch eigentlich Energieversorgung zwei Kontinenten auf diese Frage geleitet. Die amerikanische Versorgung und die Versorgung.
Ich wollte eigentlich gerade erläutern, dass der Begriff Abhängigkeit einen Kontrollbedarf benennt. Die imperialistischen Mächte haben, sagen wir mal so, eine Unart, ihr Kontrollbedürfnis über den Rest der Welt zu kennzeichnen. Die sagen nämlich immer dann, wenn Sie was kontrollieren wollen, sagen Sie immer, Sie wären von was abhängig. Aber das Abhängigkeit ist bloß ein anderes Wort für den aus der Funktion der Energie für kapitalistisches Wachstum erwachsenen Kontroll- und Sicherstellungsbedarf. Und deswegen kann man natürlich auf der einen Seite immer sagen, ja selbstverständlich, wenn man eine Pipeline von Wien nach Kasachstan oder in den Kaukasus verlegt, dann macht man natürlich die Energieversorgung von Wien davon abhängig, dass das in die Energie aus Kaukasien dann auch dahin fließt. Ja, wenn es dann so einfach wäre. Die sehen das doch genau umgekehrt, gerade weil wir überall auf der Welt einen energiepolitischen Bedarf und ein energiepolitisches Interesse geltend machen. Deswegen ist jedes Interesse, was sich anderswo regt, eine prinzipielle Infragestellung unseres Rechts auf Kontrolle. Und das nennen die dann Abhängigkeit. Und da wollte ich erstmal sagen, Abhängigkeit in dem banalen Sinne, die ist billig. Ja, wenn man was von A nach B transportieren will, dann muss man halt eine Leitung bauen. Aber es geht ja gar nicht darum, einfach was von A nach B zu transportieren, sondern es geht darum, eine Welt zu kontrollieren, die, habe ich ja auch erläutert, man sich selber so hergerichtet hat, dass sie aus kapitalistischen Zentren mit Energieverbrauch aus der ganzen Welt einerseits und einem Rest und einer Sorte Staaten andererseits besteht, die ökonomisch und deswegen auch politisch auf diese Funktion Lieferland zu sein festgelegt sind. So, jetzt sind die aber nie ein für alle Mal festgelegt. Die sind schon deswegen nie ein für alle Mal festgelegt. Erstens, weil es eine Konkurrenz zwischen den imperialistischen Mächten um diese Länder gibt. Und zweitens, weil diese Länder selber aus der Tatsache, dass das Zeug bei ihnen liegt, das in Anspruch und das Interesse entwickeln, selber sich zum soweit sie können, zum politischen Herrn über ihre eigenen Ressourcen zu machen. So, deswegen ist das ein so konfliktträchtiger Stoff. Und das nennen die Abhängigkeit. Wie gesagt, dieses Wort ist einerseits total unpassend, andererseits kennzeichnet es wirklich die imperialistische Denkungsweise. Immer wenn ich woanders ein Interesse habe und da jemand anders was dagegen machen könnte, dann zu sagen, ich wäre von dem abhängig. Sag mal bloß, der soll machen, was ich will. Dann sagen sie doch gar nicht.
Man muss übrigens für das Argument den Abhängigkeitstatbestand, dass die Quellen schon auf einem anderen Territorium, auf dem ein Souverän sitzt, gar nicht streichen.
Überhaupt nicht.
Das ist ja der Ausgangspunkt. Dadurch wächst ja das sogenannte Kontrollbedürfnis. Die Gemeinheit oder die Unart, von der man dafür redet, das ist doch, dass von vornherein gesagt wird, diese Souveränität als Schranke gehört nicht zu den Sachen, die wir respektieren. Das ist der Übergang, den sie dann sofort machen. Das ist ausgedrückt in dem Kontrollbedürfnis, der dann sofort Abhängigkeit relativiert.
Ansonsten könnte man ja wirklich sagen, na gut, wenn die Energie Auslass ist und die wird in Deutschland gebraucht, dann macht man halt einen Vertrag. Der eine zahlt, das macht man dann sonst ja angeblich auch immer. Der eine zahlt halt einen Preis und der andere liefert die Ware. So, ist doch alles bestens. Nutzen beider Seiten ist garantiert. Beide haben was davon. Der eine wird seine Ware los, die er sich zu Hause sowieso nicht gebrauchen kann. Der andere gibt sein Geld dafür und beide sind zufrieden. Warum ist das nicht so? Ja, erstens mal ist es sowieso ganz prinzipiell nicht so, weil jeder Preis gleichzeitig ein Erpressungsverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer ist. Zweitens ist es aber in der Energiefrage schon erst recht nicht so, weil beide Seiten die Ware, die da verkauft wird, überhaupt nicht bloß als Ware betrachten. Die eine Seite nimmt die Ware als, wie im ersten Fall erläutert, als elementare Existenzgrundlage ihres kapitalistischen Wirtschaftens und behandelt sie und betreut sie entsprechend. Und leitet daraus das Recht, erstens das Interesse und zweitens das Recht daraus ab, über diesen Stoff in der entsprechenden Menge auch frei verfügen zu dürfen. Und die andere Seite in diesem Geschäft, oder die anderen Seiten, Russland ist da ja ein bisschen ein Sonderfall, die sagt andererseits, das ist meine Ressource, die unterliegt meiner Souveränität, also schaue ich, wie ich aus diesem Produkt einen möglichst großen Ertrag schlage. Und schon mit diesem Standpunkt übrigens, wie ich aus diesem Produkt einen möglichst großen Ertrag schlage, verstoßen diese Staaten im Prinzip jedenfalls gegen das Kontrollbedürfnis der imperialistischen Mächte. Nicht, dass sie das nicht dürfen. Das ist schon so, dass sie erst mal sagen dürfen, was sie haben wollen. Aber es ist nicht so, dass der Preis sich dann einfach einpendelt und da eine Zahl und der andere nimmt. Das kannst du übrigens an der ersten Ölkrise schon studieren. Was haben die OPEC-Staaten damals gemacht? Die haben das erste Mal sich tatsächlich auf den Standpunkt des Verkäufers gestellt. Weil wir verkaufen das Zeug, also wollen wir bitte schön mehr dafür haben. Und was? Für unser Öl wollt ihr mehr Geld? Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man einfach da diesen Begriff Abhängigkeit so benutzt, muss ich schon überlegen, was der in diesem Kontext heißt. Der Schluss jedenfalls, dass wenn man von einem anderen Souverän abhängig ist, man dann wohl gut damit tut, sich mit dem gut zu stellen, der Schluss liegt denen eigentlich nicht so sehr nahe. Gut stellen können sie sich immer nur in dem Maße und in dem Umfang, wie sie es für nötig und erzwungen halten, aber nicht im. Nicht als allgemeiner Standpunkt.
Da hat der Valentin schon recht gehabt. Ich bin von ihm abhängig, merken Sie.
So ist es, ja.
Vielleicht liegt da in dem Wort Diversifizierung, so wie es öffentlich gebraucht wird, auch noch eine ideologische Falle. Mhm. Dass Diversifizierung ist ein Mittel dieser Ölstrategie, aber nicht das Ziel. Das suggeriert ideologisch immer, ja, wir legen uns einen Bypass. Wenn die da zumachen, können wir da noch aufmachen. Das ist aber gar nicht der Witz. Nehmen wir mal diese komische Pipeline, die da übrigens. Nebenwitz, es ist erstmal eine Ami-Pipeline, an die sich andocken. Mhm. Diese Nabucco. Aber die wird zum Beispiel, das ist schon richtig zitiert gewesen, so, also eine Pipeline wird dadurch definiert, die fließt nicht durch Iran und nicht durch Russland. Mhm. Das heißt doch jetzt aber gar nicht, man möchte mit diesen beiden Ländern lieber nicht so viel zu tun haben. Sondern man legt die nicht durch Iran und nicht durch Russland, um ganz neue Optionen zu haben, mit diesen Ländern was zu tun zu haben. Zum Beispiel wollen sich sowohl die USA als auch die Europäer die Freiheit eröffnen, Iran erpresserisch mal auf seinem Öl sitzen zu lassen. Das gehört auch zu dieser Politik. Da merkt man, dass das trennt sich, also das baut zwar auf diesem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit, daraus erwächst aber eine Sorte Bedarf, Staaten unter Kontrolle zu nehmen. Das trennt sich dann schon schwer vom Liefern von Öl und Preisen. Dann muss man auch mal einem Staat das Rückgrat brechen können, damit er überhaupt wieder ins Blickfeld geraten kann als taugliches Lieferland. Ja, also mindestens solche Übergänge macht die Geostrategie von solchen Imperialisten ununterbrochen, vorwärts, rückwärts, bis einem schwindelig ist. Das ist ja der Nebenwitz. Die kaukasische Ölpipeline hat Europa mal als ein großes Problem angesehen, weil die Amis es hingekriegt haben, das für sich zu erschließen. So gesehen kommt es einem wie ein Widerspruch vor, dass sie sich da jetzt unbedingt anschließen wollen. Es ist aber nicht so. Man muss sich anschließen, um darauf mit Einfluss zu haben. Das ist dann immer noch ein Widerspruch, aber so gehen sie damit um.